Harry Sullivan, Sie sind 1915 geboren in Bietigheim, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ihr Vater war dort Fabrikarbeiter. Nach der Schule haben Sie eine Mechanikerlehre bei Bosch in Stuttgart gemacht. Über eine Freundin sind Sie dort mit einer kommunistischen Jugendgruppe in Kontakt gekommen. Als Folge einer Denunziation wurden auch Sie verhaftet 1935. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat wurden Sie 1936 verurteilt. Nachdem Sie Ihre Zuchthausstrafe, die 5 Jahre, vorüber hatten, wurden Sie nach Dachau überstellt. Weil das Urteil auf 5 Jahre Zuchthaus mit anschließender Schutzhaft lautete. Und von Dachau wurden Sie in das Außenlager nach Radolfzell gebracht, wo Ihnen im Jahre 1943 die Flucht in die Schweiz gelang mit einem Freund. Sie sind mit einem Boot über den Bodensee geflohen. 1952 sind Sie zurück nach Deutschland gegangen, nach Berlin. Dort haben Sie bis 1956 gelebt und sind dann im Jahr 1956 nach Kanada emigriert. 35 Jahre nach Ihrer Emigration sind Sie mit Ihren Arbeiten, mit Ihren Bildhauerarbeiten zum ersten Mal wieder in Deutschland. Sie haben 2 Ausstellungen hier in Bietigheim, in Ihrem Heimatort, und in Radolfzell, in der Stadt, wo Sie also 1943 geflohen sind in die Schweiz. Welche Gefühle bewegen Sie jetzt, nachdem Sie mit Ihren Arbeiten hier in Deutschland wieder ausstellen?
Nach so langer Zeit wieder einmal in Deutschland zu sein und hier auszustellen, ist natürlich nach all den Erlebnissen und Ereignissen, die an mich herangetreten sind, eine wichtige Sache, und ich habe sehr unterschiedliche Gefühle. Besonders das Nachhausekommen sozusagen, oder das zu Besuch kommen nach Bietigheim, ist schon für mich eine sehr bewegende Angelegenheit, denn das gibt mir große Freude.
Sie sind 1956 doch mit enttäuschten Gefühlen aus Deutschland weggegangen.
Ja, das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. In 1956, ich wegging, da war Deutschland ja am Anfang seines Aufbaus. Und die sozialen, die geistigen Verhältnisse, die waren natürlich noch sehr, sehr bedingt von den Erlebnissen des Krieges, der Nazi-Herrschaft. Und mit all dem, was damit zusammenhängt für die Einzelmenschen, das war alles noch irgendwo vorhanden. Und für mich war es kein erfreuliches Dasein, wie es zu dieser Zeit gewesen ist. Ich habe zwar gearbeitet in meinem Atelier, bin auch in eine Fabrik gegangen, um Geld zu verdienen. Also im Grunde genommen konnte ich mich nicht beklagen, dass es mir schlecht gegangen wäre. Es waren die Umstände, die Atmosphäre, die so ganz verschieden war, und ich habe mich nach dieser Art von liberalen Atmosphäre doch sehr gesehnt, die mir in der Schweiz so sehr gefallen hat und mir gut getan hat. Es war für mich eine Heilstätte eigentlich, ne, für all die Dinge, die ich erlebt hatte, und eine Lehrstätte auch.
Ist das etwas, was Sie versöhnlich stimmt, dass Sie jetzt mit diesen Ausstellungen hier in Deutschland gewissermaßen heimgekehrt sind?
Ich glaube, die Frage trifft nicht ganz zu, über das versöhnlich gestimmt zu sein. Denn ich habe mich schon lange mit Deutschland versöhnt und abgefunden. Dass ich nicht hierher zurückgekommen bin, das war einfach, weil es mir recht gut gefallen hat in Kanada. Ich bin wahrscheinlich in meinem Schaffen, in meinem Denken, in meinem Lesen und so weiter, in meinen Beschäftigungen, wahrscheinlich noch so sehr, sehr von Deutschland geprägt, von meiner Herkunft her. Auf der anderen Seite habe ich lange genug in Kanada gelebt, um auch sehr viel vom Englischen her aufzunehmen. Und die Lebensweise in Kanada habe ich recht angenehm empfunden. Der Umgang mit den Menschen, und ich habe meine Frau dort, habe meine Freunde dort. Man schafft sich eine neue Existenz. Wenn es je mir in den Sinn käme oder gekommen ist, etwa darüber nachzudenken, ob ich vielleicht nach Deutschland zurückkehren sollte, dann ist da plötzlich eine sehr starke Bindung zu Kanada. Und man kann nicht seine Freunde mitnehmen, vor allen Dingen die Freunde. Nicht nur die Umstände, sondern die Freunde, die sind ja so wichtig in unserem Leben.
Bei einem Künstler fragt man natürlich auch nach dem künstlerischen Umfeld. Da würde mich interessieren, wo Sie sich doch eher zu Hause fühlen, also künstlerisch jetzt.
Ja, da rühren Sie natürlich an einen sehr wunden Punkt. Es ist nicht, dass ich keine Erfolge hatte in Kanada, ich hatte sie. Aber wie die Dinge so gegangen sind, habe ich mich auch sehr zurückgezogen dann. Ich habe zum Beispiel seit ungefähr, ich weiß nicht, 10 Jahren, bin ich nicht mit einer Galerie verbunden, außer mit einer kleinen und mache Ausstellungen auf eigene Kosten, mit Freunden und so weiter, kleine Ausstellungen, also mit kleinen Gruppen und so weiter. Aber ich bin nicht mit einer Galerie verbunden, weil ich den Kunstbetrieb in Kanada zurzeit recht unangenehm empfinde. Vom Geistigen her, was geschieht, da bin ich sehr unzufrieden. Was betont wird, was da vor sich geht, vieles ist mir einfach gleichgültig und fremd und wertlos, erscheint es mir. Das hat jetzt nichts zu tun, dass ich ein eingewanderter Deutscher bin, sondern es ist einfach die allgemeine Atmosphäre. Kanada ist ein sehr junges Land und braucht eben seine Zeit, um hineinzuwachsen. Man könnte sagen, ich und andere von meinen Freunden, die sind vielleicht 30, 50 Jahre zu früh gekommen. Und das lässt sich natürlich nicht ändern. Ja. Auf der anderen Seite, Kanada hat sehr gute Künstler, aber man kann nicht sagen, dass da sehr viel Förderung dafür besteht. Und das ist etwas, eine schwierige Situation, weil einfach als Künstler, man braucht ein Publikum, das mitgeht, das einen unterstützt durch sein Interesse. So viel ich das empfinden kann und sehen kann, ist hier eben doch ein viel stärkerer Zusammenhang mit der Vergangenheit und eine viel stärkere Continuity. Das macht den großen Unterschied aus. Und ich finde halt, dass ich hier einen Anklang finde. Leute haben Sympathie zu dem, was ich mache. Und so wie ich höre, finden die Leute eben auch, dass ich hier hineinpasse in diesen Rahmen.
Sie arbeiten ja fast ausschließlich figürlich. Ja. Und bei dieser figürlichen Arbeit die weibliche Figur. Da bietet sich natürlich die Frage an, also wie kommt man zu so einem Thema und wieso bleibt man bei so einem Thema, bei dieser Art der Bearbeitung?
Ja, es kam eigentlich so, ohne viel zu denken, war es immer die weibliche Figur, die im Vordergrund stand, was ich machen wollte. Und das ist auch durchaus immer geblieben. Ich habe zwar männliche Figuren gemacht, immer dazwischen. Nun, das scheint eben so zu sein, wie es ist. Ein Mann mit natürlich Frauen und den Frauenkörper. Und dann in der Bildhauerei ist es natürlich so, der Mann hat in seinem Körper nicht so viele plastisch expressive Formen wie der weibliche Körper. Der weibliche Körper hat diese schönen Rundungen, die Brüste, der Bauch, der Hintern, der Schenkel und es ist viel Möglichkeit, das Plastische zum Ausdruck zu bringen. Und auch die Gefühle werden sehr angeregt, denn alles, was rund ist, hat eine Tendenz, dass man zärtlich dazu fühlt. Für mich ist das Weibliche, so ja, wie ja auch Goethe sagt, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Für mich ist es eine solche Grundwahrheit, ich brauche darüber gar nicht nachzudenken. Das ist für mich eine gegebene Tatsache. Und das ist das, was mich begeistert, was mir das Leben lebensvoll macht und woraus ich so vieles erkenne, was einfach wichtig notwendig ist, dass man ein Mann ist. Dafür kann man ja nicht. Man ist eben ein Mann, man ist geboren und ist das, was man ist. Da braucht man sich auch gar keine weiteren Sorgen darüber zu machen. Man ist eben ein Mann. Aber das Weibliche, das ist auch immer eine Spannung und ist immer ein Wunder und ein Mirakel. Nicht? Und das animiert. Es hat so viele Eigenschaften, die einfach für mich mindestens sehr, sehr wichtig sind. Ich liebe zum Beispiel nicht sehr, wenn die Männer zusammensitzen und nur über Männer, also was immer Männer tun, wenn sie zusammensitzen. Eine solche Gesellschaft ist mir nicht sehr interessant. ich möchte immer Frauen dabei haben. Also, wie man im Englischen sagt, ich bin kein, he wants to be with the boys, oder he's one of the, to be one of the boys. Ich habe nie dieses Interesse gehabt, to be one of the boys.
Nun haben Sie das in Ihren 8 Jahren und 8 Monaten Haft- und Lagerzeit ja zu Genüge auch erfahren, was es heißt, in einer rein männlichen Umgebung zu leben und
zu überleben. Um ein Beispiel zu geben, wir haben ja sehr wenig Gelegenheit gehabt, Frauen überhaupt nur zu Gesicht zu bekommen. Und wie ich da in der Kaserne gearbeitet habe,
In Radolfzell.
Und da kamen die Frauen der Offiziere am Wochenende zu Besuch und dadurch, dass wir dort gearbeitet haben und so weiter, haben sie auch manchmal gesehen, nicht? Und, aber sonst haben wir Frauen kaum zu Gesicht bekommen. Aber auf meiner Flucht ist etwas sehr Interessantes geschehen. Wie wir also über den See gelangt sind und dort ankamen und uns beim Polizisten im Dorf gemeldet hatten und er uns dann zum Gasthaus brachte, wo wir übernachten sollten, bis zum nächsten Morgen. Und im Gasthaus, der Wirt war nicht anwesend, der hatte seinen Militärdienst abzuleisten und seine Frau hat also bedient und das Gasthaus geleitet. Und sie war eine junge, sehr hübsche Frau und sie war schwanger. Und ich habe das wie ein wunderbares Symbol der Wiedergeburt sozusagen empfunden.
Ihrer Wiedergeburt.
Meiner Wiedergeburt, mal das neue Leben. Denn das war ja etwas beinahe wie tot sein, begraben sein, ausgeschaltet sein, nicht Mensch sein können. Und da plötzlich dieses Sinnbild des Weiblichen, das war so erhebend und so, werde das nie vergessen. Das ist so geblieben, dieses Erlebnis ist mir sehr, sehr stecken geblieben.
Also ob das jetzt so ein starkes Motiv für Ihre künstlerische Arbeit geworden ist, auch motivmäßig, themamäßig.
Ja, das Weibliche, das Mütterliche und so weiter. Das geschieht natürlich nicht unkritisch. Nicht? Ich bin kein 15-jähriger.
Mit der Distanz auch.
Mit der Distanz des Alters und so weiter und der Erfahrungen und so weiter. Nicht? Und der Menschenkenntnisse, die man sammelt. Und die Menschenkenntnisse gehen natürlich auch auf Frauen. So. Man wird vielleicht realistischer, als wenn man jung ist. Das nimmt aber nichts weg von der Mysterie der Frau.
Eins ist auffällig, danach sind Sie auch öfter gefragt worden schon, wenn man, ich fasse das mal zusammen kurz, wenn man nur Ihre Biografie kennen würde, so die Haft- und Lagerzeit und diese Schreckensjahre, würde man schwer vermuten, dass Sie solche künstlerischen Arbeiten geschaffen haben.
Ja.
Wenn man nur Ihre künstlerischen Arbeiten, also zum Beispiel diese sehr harmonischen Frauenfiguren und das kennen würde, würde man nicht vermuten, welche schweren Haft- und Lagerjahre sie hinter sich haben.
Ja, ich kann schon verstehen, dass die Menschen das nicht so ohne weiteres akzeptieren.
Lebenserfahrung und Kunst.
Ja. Aber ich habe schon darüber gesprochen, wie bedeutungsvoll das Weibliche für mich immer gewesen ist. Ich war als kleines Kind, war ich schon verliebt in Mädchen und Frauen und das ist nun eine gegebene Sache, aber nachdem ich nun diese Erlebnis mit Gestapo und Lager und so weiter alles in meinem Leben erfahren hatte, ich hatte nicht das Bedürfnis, das nun darzustellen. Ich habe manchmal auch hin und wieder Ausstellungen gesehen, Zeichnungen oder sonst etwas, und ich habe immer ein unangenehmes Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl, warum hängen sie so daran und dann das. Ich wollte das nur hinter mir weghaben, denn das bin nicht ich, das ist mein Zufall, dass ich dort war. Das ist die Zeit, das ist die Dummheit der Jugend oder der falsch angewandte Idealismus oder was immer es ist. Aber es hat nichts mit mir, mit meiner Persönlichkeit zu tun. Warum soll ich mich damit abgeben? Deshalb habe ich damit eigentlich nichts zu tun haben wollen. Ich wollte das Leben darstellen, wie ich es fühlte. Ich bejahe das Leben. Ich bin kein Verneiner. Ich schaue weit, weit zurück in die Vergangenheit und soweit ich in die Zukunft schauen kann, das ist natürlich eine fragliche Angelegenheit, wie weit man schauen kann, aber ich bin interessiert am Leben und nicht an den toten Dingen. Und deshalb habe ich mich nie so sehr total begeistern können für abstrakte Kunst. Und ich will damit nicht sagen, dass es nichts Lebendiges ist, aber es war nicht für mich das Lebendige, für mich persönlich. Für mich lag es anderswo. Ich habe zwar abstrakt gearbeitet und habe sogar in der Ausstellung in Paris habe ich insofern einen sehr großen Erfolg gehabt, als dass mir gesagt wurde, dass alte Künstler von Paris gekommen wären, um diese neuen abstrakten Sachen zu sehen.
Das war 1984
in Paris. Das war 1984 in Paris. Zwei Jahre später wurde ich eingeladen zu einer Ausstellung an der Universität in Paris. Aber ich habe von dem Moment an, nach dieser Ausstellung, habe ich keine abstrakten Arbeiten mehr gemacht. Da habe ich einen Schlussstrich drunter gezogen und bin dann wieder voll in die figürliche Arbeit zurückgekehrt. Aber ich wollte es anders machen und neue Wege finden, wie man es darstellen kann. Und das sind meine Versuche und die gehen noch weiter. Ich habe jetzt gerade, bevor ich herüberkam, habe ich zwei neue Köpfe modelliert. Die sind nicht gegossen, sind nur modelliert. Und es ist ein ganz neuer Anfang, wieder in einer ganz anderen Art, meine Köpfe zu machen. Sehr vereinfacht. Die sind repräsentativ als Köpfe und sogar man sieht ihnen an, dass es meine Köpfe sind. Aber sie haben keine Augen, sie haben keinen Mund, keine Nase. Es ist nur eine ganz sehr vereinfachte Form des Kopfes, des Gesichtes des Kopfes. Und man spürt die Nase oder die Augen, also den Blick. Man spürt es, dass es hinter der Form ist, sozusagen. Und will sehen, was dabei herauskommt. Ich kann nicht darüber viel sagen, weil solange ich es nicht geleistet habe, ist es nur Geschwätz. Ne? Das, wie Goethe sagt, bilde Künstler, rede nicht.
Wie gehen Sie vor beim Arbeiten? Also haben Sie Ideen vorher von den Formen, von der Gestaltung? Oder
ich denke darüber nach, über Formen und so weiter, oder Träume, also so Halbträume und so weiter. Ich glaube, da ist ein Unterschied in meiner Arbeitsmethode, dass ich fast nie Skizzen mache für meine Arbeiten, sondern gleich auf die Arbeit losgehe, was ich machen will. Die Dinge kommen ja oft eigentlich fast zufällig zusammen, in einer spielerischen Weise. Und langsam ist es mir auch dann sehr bewusst geworden, dass das sehr oft geschieht und dass ich eigentlich sehr oft spiele wie ein Kind eben spielt. Das hat nun verschiedene Bauklötze und andere Objekte und macht da Dinge mit den Sachen. Stellt sie zusammen, wirft sie over und so weiter. Aber das Kind hat dann irgendetwas, will etwas tun und dann entsteht auch etwas. Wenn der Künstler das auch tut, entsteht auch etwas. Am besten kann ich das illustrieren, wenn ich auf die Objekte hinweise, die ich eine Zeit lang gemacht habe, nachdem ich eine Sammlung von Gussteilen aus der Gießerei, also von ganz kleinen Maschinenteile, Hebel und so weiter, dort gesammelt hatte. Und nachdem ich einen ganzen Tisch voll von den Sachen hatte, habe ich angefangen, damit sozusagen zu spielen. Das heißt, ich habe ein Ding herausgesucht und ein anderes, ob das irgendwie passt, dass man etwas aufbauen kann damit. Also mein Aufbau hätte darin bestanden, dass ich sie entweder zusammenschweiße oder zusammen hartlöte. Also das Hartlöten ist ein Prozess, wo man nicht eine große Schweißnaht hat, sondern das Lot geht ein und verbindet sich sehr stark. Es ist eine sehr starke Festigung. Also sehr geeignet, um kleine Teile sehr stark miteinander zusammenzubinden, ohne dass da nun scheußliche Narben und so weiter entstehen vom Schweißen. So habe ich dann eben Gebilde aufgebaut, die nur zustande kamen, weil ich diesen Teil und diesen Teil und diesen Teil vor mir hatte und noch andere, viele andere noch, also eine große Auswahl hatte, um Dinge herauszusuchen und da etwas aufzubauen. Und jedes Mal, wenn ich wieder was Neues gemacht habe, wurde etwas ganz anderes daraus. Also es ist nicht eine vorgefasste Idee ins Bild gekommen, überhaupt nicht, sondern es entstand bedingt an die Formen, die ich zur Verfügung hatte und die ich also spielerisch sozusagen wie ein Kind mit Bauklötzen spielend, zusammengesteckt hatte, zusammengelötet. Und ich habe große Freude gehabt, das zu machen. Es hat mir auch eine große Einsicht gegeben, dass eben das Spielen so ungeheuer wichtig ist. Ich habe das dann immer auch meinen Studenten so erklärt. Einmal habe ich lange gesehen, wie einer so fürchterlich sich gequält hat und wollte dann so also wirklich was machen und das ging nicht. Und da hatte ich beinahe ärgerlich, habe ich ihm gesagt, sei nicht so verdammt ernsthaft, spiele mit dem Zeug, mach was, spiel wie ein Kind. Habe ich angeschaut. Das Experimentieren ist ja das Wichtige. Man muss immer wieder experimentieren und versuchen. Denn im Grunde, es sind ja so viele Dinge, von denen wir noch nichts wissen, die noch nicht da sind oder da gewesen sind. Also, wir wissen nicht, was wir in 20, in 50, in 100 Jahren machen, was da produziert wird. Also, wir müssen ganz, ganz offen sein für andere Möglichkeiten und auch zugestehen, wir in unserer Lebenszeit, wir können nur tun, was wir imstande sind zu tun. Andere werden dann auf unsere Schultern stehen und weitersehen können.
Wir kennen nur das, was gemacht worden ist, nicht das, was gemacht wird.
Ja, ja.
Wenn ich daran denke, wir kennen das, was gemacht worden ist, dann ist bei Ihren Arbeiten ja auch schon hin und wieder gesagt worden, also das erinnert mich an, also die kleineren Skulpturen, die Miniaturen, erinnern mich an Giacometti. Also ja, wie ja. ist das mit ja. den, mit ja, den diese Erinnerungen?
Diese Dinge geschehen immer zu. Weil die Künstler lernen ja voneinander. Ich war eben in Paris und habe mir die moderne Kunst dort in Pompidou angeschaut und ich habe allerlei Dinge entdeckt wieder. Und ich habe mir zum Beispiel Giacometti angeschaut. Ja, Giacometti ist nicht der Erste, der diese verlängerten Figuren gemacht hat. Die Etrusker haben das gemacht und das war für ihn eine Anregung. Und er hat es dann auf seine Art gemacht. Und so geht es mit vielen Dingen. Und in der modernen Kunst ganz besonders kann man das jetzt sehr gut zurückverfolgen, wie viel die primitive Kunst, afrikanische, ozeanische oder südamerikanische Kunst oder auch von Ostasien, all diese Dinge haben ja seit der Jahrhundertwende ungefähr, 1906, 7, besonders afrikanische Kunst hat einen großen Einfluss ausgeübt auf Picasso, auf Braque, auf Modigliani, auf Lipschitz, auf eigentlich alle, Henry Moore, die sind alle von irgendwo beeinflusst worden. Also wenn Henry Moore diese liegende Figur macht, die nun also sehr offensichtlich von der mexikanischen liegenden Figur herkommt. Das ist die liegende Figur, die sich auf die Ellbogen stützt und in eine Schale hat, wo sie das Blut der Opfer hineingehen, wenn sie ihnen das Herz ausgeschnitten haben. Sie haben da so schöne Bräuche gehabt. Aber die Figuren sind wunderschöne Figuren. Man muss nur die Grausamkeit, die damit verbunden ist, vergessen. Und das hat Moore angeregt und hat eine wunderschöne Figur gemacht, aber das kommt direkt von da. Und so gibt es Dinge bei Picasso, die man, und bei anderen modernen Künstlern, die man in Büchern jetzt nachschauen kann und vergleichen kann und wo es bewiesen ist, dass das die Anregung, direkte Anregung gewesen ist. Aber sie sind natürlich nie dabei stehen geblieben, haben dann weitergearbeitet und dann wurde es doch das mehr und mehr ihr eigenes. Aber ohne diese Anregung und Befreiung von der primitiven Kunst wären diese Dinge nicht entstanden. Das war eine große Befreiung für die europäische oder westliche Kunst. Das war eine Erneuerung. Wir sind ja seit den Griechen eigentlich immer in dieser Art irgendwo eingehemmt worden. Das war ein so großes Beispiel, dass wir bis ganz zuletzt jetzt und immer noch davon beeinflusst sind. Also es war eine große Aufgabe für diese modernen Künstler, dieses griechische Erbe abzuschütteln und zu überwinden. Und das hat die primitive Kunst hat es fertig gebracht. Da ist man wieder auf wirklich starke enorme Formen vorangegangen, während das andere, das Griechische, wurde so wunderbar ästhetisch, war so wunderschön und was, ne? Aber ich muss sagen, wenn ich durchs Museum, und ich war gerade im Louvre vor einigen Tagen, und ich gehe schnell durch, ich will das gar nicht mehr sehen. Was mir heute in diesem Lebensabschnitt und auch früher schon immer sehr imponiert und sehr gefallen hat, war ganz frühe archäologische Arbeiten, frühzeitliche Arbeiten. Ich bin immer erstaunt, wie wunderbar, stark und modern sie sind. So, irgendetwas scheint uns dahin zu treiben, was die Leute ohne große Kunstbücher und Theorien einfach geschaffen haben. So etwas Ähnliches. Man kann nicht dasselbe machen, natürlich, aber im Geiste ihres Schaffens müssen wir wahrscheinlich immer noch viel lernen. Und das ist für jeden neuen Künstler immer wieder die große Aufgabe.
Ist das für Sie ein Ziel?
Ein Ziel, es ist, sagen wir mal, es ist einfach eine Anregung. Was ich daraus machen werde, das weiß ich nicht. Nun, wir können nicht hingehen und einfach kopieren, aber wir können uns anregen lassen um Neues. Im Grunde genommen, da stellen wir immer wieder dasselbe dar, die menschliche Situation. Aber wir wollen es dargestellt haben, dass es interessant ist. Ja. Und das ist die Aufgabe. Interessant und stark.
Nochmal zurück zum Biografischen, zu Ihrer Lebensgeschichte. Mhm. Ich denke, dass Sie ja wenig Unterstützung erfahren haben in Ihrer Kindheit, von der Familie her, auch später in Hinsicht auf Ihren künstlerischen Werdegang. Sie das aber trotzdem geschafft haben, trotz all dieser Widrigkeiten.
Ja.
Ist das ein Gefühl von Stolz, auch jetzt, nachdem Sie also wieder an Ihren Heimatort, Geburtsort zurückgekehrt sind, also nach Deutschland auch zurückgekehrt sind?
Ja, ja. Wissen Sie, etwas Seltsames ist geschehen. Ich habe erst vor 2 Jahren habe ich eine große Ausstellung in Toronto gehabt. Und da ist es mir noch nicht so aufgefallen wie jetzt bei dieser Ausstellung, wie sehr da eigentlich eine Einheit durch das Ganze geht. Und ich bin sehr beglückt darüber, dass das stattfindet und dass das trotz der Verschiedenartigkeiten meiner Wege in meiner Entwicklung, der verschiedenen Experimente, die doch oft sehr unterschiedlich sind, dass da trotzdem eine Linie sozusagen hindurchführt. Das zu sehen war für mich also sehr, sehr beglückend und hat mich sehr bestätigt. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, es ist, man kann es erkennen, es ist meine Arbeit. Es hat meinen Charakter angenommen. Und das beglückt mich natürlich sehr, das zu sehen. Man ist ja immer sehr kritisch gegen seine eigenen Sachen.
Meine Frage war auch ein bisschen so auf den Hintergrund abzielend. Wie wird man Künstler?
Wie man Künstler wird.
Sie hatten ja diese Vorstellung, das haben Sie ja erzählt, mir schon mal, dass Sie diese Vorstellung schon immer hatten, Künstler werden zu wollen, schon als Kind.
Ja.
Niemand war da, der Ihnen eigentlich sagen konnte, vielleicht bekommt man dort Hilfe oder dort oder Anregungen bekommt man dort. Sie haben sowas ja eigentlich nie erfahren.
Das Einzige, was ich sagen kann, und das ist mir eigentlich, wenn die Frage an mich gestellt wurde, neulich, und sie wurde verschiedene Mal gestellt, ist mir das nicht eingefallen. Jetzt fällt mir ein, mein verstorbener Bruder, ich war 2 Jahre alt und er war 12 und er ertrank im Fluss hier. Und er hat Zeichnungen hinterlassen. Er war offenbar ein sehr guter Zeichner. Ich habe sie mal jemandem gezeigt, es war ein Zeichenheft und da waren diese Zeichnungen drin und ich habe es nie mehr zurückgekommen. Und als Bub war ich zu schüchtern, um zu sagen, gib mir meine Zeichnungen zurück. Und so ist also nichts mehr da, zu meinem großen Bedauern. Und ich habe immer das bestaunt, wie er das zeichnen konnte. Und dann ist eine andere Erinnerung, dass ich mit einem Schulkameraden, der mich in sein Haus mitgenommen hat, und hat mir dann die illustrierte Zeitungen gezeigt, die in einem Einband zusammengepackt waren, ein ganzer Stoß. Und ich habe da so lange Zeit gebraucht, immer jedes Bild anzuschauen. Also es war natürlich Fotografieren und alles Mögliche, auch Dreck wahrscheinlich, also würden wir sagen, also unkünstlerische Dinge. Aber für mich das Schauen, Anschauen von Bildern war so wichtig offenbar, dass ich also lange Zeit gebraucht habe, um die Seite umzudrehen zum nächsten Bild. Und mein Freund, der hat dann eigentlich keine Geduld dazu gehabt. Aber ich wollte nur die Bilder sehen. Und das hat auch so im Rückblick eben darauf hingewiesen, dass ein Interesse da war. Aber ich habe, ich weiß nicht, durch welche Anregung kam die Idee in meinen Kopf, ich möchte ein Künstler werden. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich etwas gelesen oder sowas. Ich habe früh angefangen zu lesen. Ich konnte schon lesen, wie ich die Schule begann. Und so war diese Idee in mir. Und in der Schule hat sich dann herausgestellt, dass ich der Beste war und dass alle auf mich geschaut haben, was ich gezeichnet habe. Und so ist der Wunsch, ein Künstler zu werden, lebendig gewesen in mir als Kind. Dann wurde ich eben älter und kam ins 14. Lebensjahr, um die Schule zu verlassen, war die Zeit zu verlassen. Und was tut man? Ich war ja nur ein Volksschüler und entweder ging man in die Fabrik oder man hat eine Lehre angetreten. So, ich habe also eine Lehre angetreten und bin Mechaniker geworden. Aber in der ganzen Zeit war ich nur unglücklich. Und um meinem Leben einen Sinn zu geben, habe ich eben gerne viel gelesen und habe Sport getrieben. Ich wurde dann ein guter Leichtathlet und habe an Wettbewerben Preise gewonnen und so weiter. Das war so ein bisschen ein Ausweg. Und dann kam natürlich die Zeit, wo ich dann verhaftet wurde und so weiter. Aber kurz zuvor, hatte ich einige Wochen im Krankenhaus verbracht, hatte eine Knieoperation, die durch einen Sportunfall veranlasst war. Und da fand ich bei einem anderen Kranken, ein junger Mann, der hatte Westermanns Monatshefte. Er ließ mich die anschauen, ich fragte ihn darum. Und plötzlich bin ich da moderner Kunst begegnet in diesen Heften. Und das hat mir also einen solchen... Ich dachte, ah, das ist es. Das war ungeheuer der Eindruck. Ich habe sofort gesagt, ja, das ist es, das will ich sein, das ist, was ich suche. Und ich habe in dem Moment habe ich beschlossen, ich will ein Künstler werden. Es wurde natürlich, dann kamen die Unterbrechungen von
fast neun Jahre.
Warten. Ja.
Unter den Bedingungen, also ja, diesen Wunsch.
Aber ich habe sogar im Zuchthaus, ich hatte keinen Bleistift oder Papier oder anything, hätte ich nicht. Aber ich habe mit Lehm, das wir in der Werkstatt benutzt haben, habe ich etwas modelliert, eine Maske. Die Maske wurde dann gefunden und ich musste zum Direktor gehen, um bestraft zu werden. Jedenfalls der Rektor dem hat das scheinbar gefallen und hat Fragen an mich gestellt und hat mir nur eine Verwarnung gegeben. Ich wurde nicht bestraft dafür, aber ich hatte keine Erlaubnis bekommen, weiterzuarbeiten. Und dann später dann im Konzentrationslager in Dachau, da wurde es mir möglich, mir Kohlenstifte und Papier zu verschaffen. Und zwar war das in Verbindung mit Kurt Schumacher. Der hat in der Bibliothek gearbeitet und irgendwie haben sie dort Papier und sowas gehabt. Also das habe ich dann gehabt. Und da habe ich, während ich Krankenpfleger war, habe ich dann abends manchmal gezeichnet. Und habe das auch wieder getan, wie ich in der SS-Kaserne war,
in
Radolfzell. Und die anderen Gefangenen haben dann gesagt, dass ich das könne. Und dann wurde mir gesagt, ich kam dann dahin und die haben mir etwas gezeigt, ich soll das aufzeichnen und malen. Hab's getan, die waren zufrieden und dann habe ich diesen Job gehabt. Und das war sehr interessant, denn ich wusste, über jeder Stubentür in der Kaserne musste ich ein kleines Bild, so breit wie die Stubentür eben ist und nach oben hin. Aber immer alles nach Vorlagen, das heißt vom Krieg und vom was ist das, also den nationalistischen Kram da, was sie da wollten. Ja. Und einige der Bilder waren groß, also wie ein Wandbild so groß. Und das habe ich einfach so gemalt mit diesen Farben, also mit Wasser gelöst und Pulver und habe dann gemalt. Ich würde auch so da ich ja Vorlagen hatte und musste nicht weiter viel denken, nur wie es aufs Papier, an die Wand kommt, ging es auch ziemlich schnell. Da habe ich gemerkt, dass ich viel zu schnell arbeite. Dann habe ich abgestoppt und habe langsam getan. Und Gott sei Dank habe ich eine Wache bei mir gehabt. Da musste ja immer ein Wachmann bei mir stehen. Der hatte nichts zu tun. Und da hatte ich Glück. Also ich bekam einen jungen SS-Mann zugeteilt. Und wir haben uns so abgefühlt und wurden vertraut miteinander. Und er war kein SS-Mann und kein Nazi. Er wurde vom Arbeitsdienst in die SS gesteckt. Und da der Sohn einer Witwe war, war er vom Gesetz beschützt und wurde nicht an die Front geschickt, sondern hat Innendienst gemacht. Und dadurch wurden wir bekannt. Er war derjenige, dem ich sogar vertraut habe, dass ich flüchten will, und habe ihn gebeten, er soll am See unten, soll er doch aufpassen, wie die Kontrolle auf dem See vonstatten geht. Das hat er auch getan. Nach Wochen sagte er, da ist keine Routine bei denen. Die machen einmal die ganze Nacht, suchen sie, und dann die ganze Nacht wieder gar nichts, ist gar nichts los. Also ich müsste halt mein Risiko eingehen.
In Ihrer Lebensgeschichte ist das sehr auffällig, in Ihrer Haft- und Lagerzeit, dass Sie immer mal wieder zumindest an Flucht gedacht haben, am Anfang in Stuttgart in Untersuchungshaft Fluchtversuch gemacht haben, der ja auch gelungen ist, aber auch gleichzeitig gescheitert ist. Gelungen, weil Sie die Mauer überwunden haben, aber gescheitert, weil Sie sich also da das Knie verletzt haben, dass Sie nicht mehr weiterlaufen konnten.
Ja.
Dieses Denken an Flucht, das zieht sich ja dadurch bei Ihnen.
Die ganzen beinahe neun Jahre war das immer mit mir. Ich habe immer war auf der Suche und auf der Lauer irgendwo, wo eine Möglichkeit wäre, wegzugehen. Ich war mir natürlich bewusst, besonders nach meinem ersten missglückten Versuch, dass es sehr schwierig sein wird, weiterzukommen, wenn man erstmal weg ist vom Gefängnis oder vom Lager oder so. Und also wie ich oben im Bürgermoor war, habe ich auch immer Ausschau gehalten. Aber es war einfach unmöglich, denn alles ist so flach und kein Baum, nichts. Also meilenweit hätten die mich beobachten können, wenn ich da weggerannt wäre zur holländischen Grenze. Also ich hätte das nie geschafft, dorthin zu kommen.
Und die Hunde hätten mich sehr schnell gehabt. Ne? Und so habe ich das auch nicht gemacht dann. Aber wie ich dann nach Adolfzell kam und sah dieses eine Fenster in der Toilette und sah, wie das befestigt war. Bezeichnenderweise habe ich das im ersten Moment gesehen, wie ich die Toilette betrat. Habe sofort auf das Fenster geschaut und sah diese Eisenstange und wusste genau, dass ich die verbiegen könnte. Das habe ich am ersten Abend, wie wir dort angekommen sind, das war das Erste, was ich gesehen habe. Und ich sagte, oh, das ist's. Ich wusste genau, das ist das. Und ich habe doch ungefähr anderthalb Jahre habe ich gewartet, geduldig gewartet, weil ich wollte wissen, wie es außen aussieht, wie man weiterkommt und so weiter. Und dann im Herbst, wie es also dunkel war außen, am Abend früh dunkel war, da war die richtige Zeit. Im Sommer hätte ich das nie können, denn um 9 Uhr wurden wir eingeschlossen, ich konnte nicht mehr auf die Toilette gehen. Und ich musste das zwischen 6 und 9 Uhr musste ich die Flucht machen. Und dann eines Tages ist es also dann möglich gewesen.
Es ist geglückt im November 1943. Mir ist das aufgefallen, also mit diesem Fluchtverhalten, immer wieder dieses Denken an Flucht und in dem Verhalten in dieser Zeit immer wieder dieses Flüchtige und der Gedanke an Flucht, aber in dem künstlerischen Ausdruck dann später überhaupt nicht.
Ja, wissen Sie, was das Beständige ist in mir, das ist mein Wesen, was ich bin von klein auf, das sich natürlich entwickelt im Laufe der Jahre und so weiter. Der Kern, das bin ich, Leonhard. Ne? Aber was dann mit mir geschehen ist, das ist ein Ausdruck der Zeit, der Umstände, der politischen, sozialen Verhältnisse und was weiß ich, ne? Militärischen Verhältnisse und Ideologie und ganzen Kram. Das ist alles von außen her. Und was ich bin, war ich offenbar in einem sehr starken Sinne und bin es immer geblieben. Aus meiner Arbeit scheint das hervorzugehen. Ne?
da ist diese Einheit da und das, das, so empfinde ich es auch, dass da, was ich bin, das ist da repressiert und was ich im idealen Sinne sein will, ne? Nicht im von Tag zu Tag, das ist dann doch etwas anderes und hängt von so vielen Dingen ab. Aber wenn man arbeitet und arbeitet in der Kunst, dann will man ja etwas machen, was bleibt und was eigentlich mein Leben irgendwie verlängert durch das Werk. Ja, aber was natürlich vorhanden war, das war der Drang zur Freiheit. Freiheit ist ein großes Wort in meiner Existenz, in meinem Bewusstsein. Und ich habe immer kämpfen müssen, selbst als Kind war das ein wichtiges Element. Aber das sind häusliche Verhältnisse, mein Verhältnis zu meiner Mutter und so weiter. Und da habe ich schwer gehabt und habe gekämpft. Und ich habe, auch wie das sich geäußert hat, ist ein Beispiel. In eines Tages, ich war erst vielleicht 11 Jahre alt, hat meine Mutter, sie wollte mir eine auswischen, ne? Für irgendeinen Grund. Ich habe sie an beiden Handgelenken festgehalten vor mir, stand vor ihr. Ich war schon größer als sie. stand vor ihr und hab sie angeschaut. Ich habe nichts gesagt, ich habe sie nur gehalten. Da wurde ihr Gesicht wurde lang und sie hat gesehen, das Spiel ist aus. Jetzt steht ein junger Mann da. Und das ist dieses Bewusstsein, und dieser Wille, sich zu befreien, sich frei zu machen, unabhängig zu sein und so weiter, das ist ja, was auch durchgeht.
Was anderes noch, was vielleicht mit den beiden Ebenen zusammenhängt, also einmal dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte, also dieser 9 Jahre in Haft und Lager, und dann ihr Bildhauer-Dasein. Kann Sie das stören, wenn Leute an diesem Teil ihrer Lebensgeschichte zu sehr interessiert sind, an dieser Haft- und Lagerzeit im KZ und so weiter, und dabei vielleicht vergessen zu sehen, also wer sie auch sind, nämlich also der Bildhauer Leonhard Oesterle.
Ja, ja. Ja, es ist verständlich, dass die Leute auf das zugehen, und ich kann da nicht helfen, ne? Das ist nun mal so. Für mich ist es eigentlich von wenig Interesse, das ist hinter mir. Obwohl es in mir lebt, natürlich, und wenn man gefragt wird, dann kommt das alles herauf, es ist nicht vergessen und so weiter. Aber ich kann nicht von meisten Leuten erwarten, dass sie nun nur über Kunst reden und dann kulturelle, künstlerische Dinge reden. Das ist nur eine gewisse Minderheit, die eben in dieser Hinsicht mehr interessiert ist. Und das akzeptiere ich halt, und das ist für mich kein weiteres Problem.